Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast, André Zajani. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Quadrant. Und Quadrant ist ein Anbieter von Vektordatenbanken. Und daher dreht sich das Thema heute auch stark um die Vektordatenbanken. Möchtest du dich noch kurz vorstellen, André?
Ja, gerne. Hallo, ich bin André, seit über 20 Jahren in IT und derzeit Mitgründer und Geschäftsführer von Quadrant. Wir haben das Ganze vor ganz genau 2 Jahren angefangen und kann gerne auch ein bisschen erzählen, wie das alles zustande gekommen
ist. Ja, da kommen wir dann auch gerne später nochmal drauf zurück, wie das zustande kam, vielleicht auch welche Tipps du hast, wenn man ein Tech-Startup gründen möchte. Ihr seid sehr erfolgreich mit eurem Unternehmen und ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Vektordatenbanken an. Vielleicht weiß es nicht jeder von den Zuhörern, was das ist. Ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, auch bei LMMs ist es ein Key Factor, wo man die ganzen einsetzen kann. Deswegen nochmal vielleicht so ein kleiner, langsamer Einstieg. Was sind eigentlich Vektordatenbanken?
Ja, gerne. Es geht im Grunde um unstrukturierte Daten, wie man diese verarbeitet, wie man diese analysiert und wie man diese quasi strukturiert. Und mit den herkömmlichen Datenbanken kann man das nicht bewältigen. Und man braucht neue Ansätze quasi. Und was eine Vektordatenbank ist, und eigentlich ist es auch nicht der richtige Begriff, um ehrlich gesagt. Die Vektordatenbanken an sich sind Vektorsuchmaschinen. Und worum es geht, darum, dass man die Objekte, die man kennt aus der realen Welt, also können Texte sein, Bilder oder Audio, Video-Files, diese kann man mit Hilfe von Large Language Models oder Transformer oder wie man die das Ganze am Ende nennt, Embedding Models, Vektoren umwandeln. Und das sind Deep Representations von diesen Datenobjekten. Diese speichert man dann in eine Vektorsuchmaschine oder Vektordatenbank. Und dann kann man quasi Queries abfeuern und Ähnlichkeiten finden zwischen diesen Objekten und daraus verschiedene Insights ziehen. Das fängt an, also Use Cases geht. Man fängt an mit semantischer Suche zum Beispiel, quasi nicht nach Keywords suchen, sondern nach Bedeutung am Ende. Man kann ganze Sätze quasi in Vektoren übersetzen und die Query ist dann nicht mehr also ein Keyword, sondern das ist eine Query, die übersetzt ist in Vektor. Diese Vektor wird dann die Datenbank geschickt und es kommen auch die Vektoren zurück quasi und dann mit dem Scoring, wie nah die sind zu der Query, die angefragt wurde. Das funktioniert also unter der Haube folgendermaßen, dass ein neuronales Netzwerk quasi die Daten dann in einem n-dimensionalen Raum platziert. Das heißt also, vielleicht am besten ist es zu erklären, gar nicht mit Text, sondern mit Bild. Das ist ein Bild von einer Katze, ist näher an einem Bild von einem Hund dran als ein Bild von einem Haus. Und die Dimension, also die Anzahl von Dimensionen, die unterstützt werden, ist quasi von dem Modell abhängig. Momentan sehr viele Anbieter, die diese Vector-Embeddings produzieren und das ermöglichen, quasi die Daten zu übersetzen in Vektoren, angefangen von den populärsten wie OpenAI, auch die großen Cloud-Anbieter wie Google mit einem Service, mit einem Embedding-Service. Aber auch in Deutschland gibt es genug Beispiele. Aleb Alpha ist wahrscheinlich das momentan meist gehypte Projekt. Aber es gibt auch andere, Gina zum Beispiel, die haben vor kurzem auch ein eigenes LLM mit dem Embedding Service rausgebracht. Und das ist ein komplementärer Part zu dem, was wir machen. Man muss erstmal die Embeddings produzieren, quasi die Daten übersetzen in Vektoren und dann speichert man die ab in Vektordatenbank. Und dann kann man auf sehr großen Datenmengen und quasi Ähnlichkeiten finden zu. Das als Beispiel, ich glaube, das einfachste Beispiel ist die Google Lens Anwendung, wo man ein Foto macht von einem Objekt und dann kann man erkennen oder wird erkannt, was das für ein Objekt ist. Und das funktioniert mit Vektorsuche. Am Ende werden einfach die Ähnlichkeiten gefunden und dann wird erkannt, okay, das ist irgendwie 99% Übereinstimmung und dann das als solches bezeichnet. Aber die Use Cases sind eigentlich sehr breit. Also, und eigentlich jeder von uns benutzt Vektorsuche jeden Tag. Jedes Mal, wenn ihr eine Anfrage stellt bei Google zum Beispiel, das basiert auf Vektorsuche. Wenn ihr bei Amazon die Produktempfehlungen seht, das basiert auch auf Vektorsuche und so weiter. Sogar Dating-Apps nutzen das inzwischen, weil es viel einfacher ist, als Modelle zu trainieren und irgendwie Predictions zu machen. Man kann einfach neue Daten dazugeben und das funktioniert quasi wie ein Service.
Okay, dann ist so ein Use Case, was man sagen kann, das sind die LLMs. Wir haben dann die Product Recommendation, wie du schon gesagt hast, also Vorschläge und normale Suche. Vielleicht noch auch mal zu den Ähnlichkeiten, die du vorher genannt hast. Also wenn man jetzt das Wort zum Beispiel Golf hätte, Golf, das kann ja das Auto sein, Golf kann der Golf von Mexiko sein, es kann das Spiel sein. Mit einer normalen Suche wird man dann einfach alle Golf zurückbekommen. Mit Vektoren kann man dann auch die Bedeutung rausfinden, dass man sagt, man möchte ein bestimmtes Golf haben.
Genau, also das ist der Unterschied und ehrlich gesagt, mit einem Wort wäre es dann fraglich, was für Bedeutung das hat. Deshalb operiert man bei Vektorsuche eher mit Sätzen, als dann wird es halt richtig übersetzt, also warum wird klarer, worum es geht und dann wird das richtiger platziert in diesem n-dimensionalen Vektorraum. Und also wenn es nur um die Suche geht, dann kombiniert man gleich gerne auch die Keyword-Suche, also die Schlüsselwort-Suche mit semantischer Suche und sagt, okay, wenn das irgendwie ein Schlüsselwort ist, was ziemlich rar ist, dann weiß das Modell nichts davon, also weil das nicht damit trainiert wurde, das ist nur eine Bezeichnung von Modell von irgendeinem Gerät, dann ist der Keyword-Suche natürlich 100% besser. Wenn aber die Suche heißt, finde bitte mal Schuhe, die blau sind und warm, dann ist schon was ganz anderes. Die Schlüssel, also Keyword-Suche, wird da nichts Gescheites zurückliefern, wo aber Semantic Search da Abhilfe ist und kann sehr wohl erkennen, es geht um Schuhe, die warm sind und wahrscheinlich Winterschuhe und dann werden da die Ergebnisse geliefert. Von daher für die Aspekt reine Textsuche kombiniert man gleich auch gerne Keyword Search mit semantischer Suche.
Und wie funktioniert dann die Produktempfehlung, wie du schon genannt hast, die Recommendations? Also auch dann, wenn jetzt jemand nach Socken sucht oder Schuhe, die warm sind, dann gibt man alle ähnlichen Produkte zurück, die den gleichen Vektor haben, auch die Schuhe sind, die warm sind.
Wir kennen ja alle so ein bisschen, dass man also ein Modell erstellen kann, wo man da irgendwie positive und negative Beispiele reingibt und dann darauf basiert das halt Labeling. Und mit Vektorsuche kann man das on the fly machen, ohne das Modell zu trainieren. Man kann das, also wir haben eine spezielle API dafür, Recommendations, nicht nur Suche, sondern tatsächlich so dedizierte API, wo man sagt, okay, das ist, wonach ich suche. Zum Beispiel bleiben wir bei Schuhen. Ja, Schuhe. Und dann, wenn man zum Beispiel durch die Ergebnisse durch Suchergebnisse scrollt, dann klickt mancher auf die Suchergebnisse und sagt und bleibt dort. Und dann kann man das bezeichnen als okay, das ist positiv. Man kann auch negative Beispiele reingeben und die API ist dann imstande quasi den Verschnitt zu erstellen aus den Beispielen, die positiv und negativ sind, in diesem n-dimensionalen Raum und dann im besten Fall das zu liefern, was am meisten zum Nutzer passt, ohne dass jetzt ein Modell mit den Daten trainiert wurde, sondern wirklich in der realen Zeit.
Sehr spannend. Und vielleicht auch nochmal zu den LLMs. Was sind dann Kunden von euch oder wer setzt das dann nochmal konkret?
Ja, LLMs, das ist ein Use Case, das jetzt momentan sehr gehypt wird. Es geht um diese RAG-Applications und also die LLM-Use Cases, das sind diese gehypten RAG-Applications, die sind in aller Munde seitdem ChatGPT quasi auf den Markt gebracht wurde und alle versuchen jetzt momentan eigene Lösungen, ähnliche Lösungen zu bauen. Besonders halt für Business-Bestände oder ja, diese Internal Knowledge Bases in Unternehmen. Das ist die nächste Stufe von Enterprise Search quasi, wo man nicht mehr nach Dokumenten sucht, sondern man stellt Fragen zu Dokumenten. Man möchte eine Antwort bekommen, anstatt irgendwie 20 Ergebnisse zu kriegen und dann durchzustöbern. Das ist genau das, also man bezeichnet Vektordatenbanken als Erweiterung, Langzeitgedächtniserweiterung von LLMs. Und damit fixt man diese ja, wohl bekannten Halluzinationsprobleme von Large Language Models, weil die Modelle, die sind ja, ja quasi begrenzt auf das Wissen, was da eingespeist wurde, als sie noch trainiert wurden. Und sie wissen nicht so viel, was danach passiert ist. Und allgemein, also das Wissen, was da reingepumpt wird, ist immer limitiert. Es geht anders nicht. Und wenn man dann irgendwas fragt, also zum Beispiel nach meinem Namen, wird das einfach irgendwelche, zum Beispiel haben die mein LinkedIn-Profil da irgendwie gescrapt und dann irgendwie was, aber wenn nicht, dann wird das irgendwie einfach Vermutungen anstellen und irgendwas dann antworten. Im besten Fall, ich weiß nicht. Aber manchmal, wenn da ein bisschen Informationen drinstehen und falsche Schlussfolgerungen gezogen wurden, dann kann das einfach falsche Informationen liefern. Und das passiert sehr oft. Das ist eigentlich ziemlich riskant, wenn man sich da einfach auf Antworten von solchen AI-Assistenten verlässt. Und was man machen kann, ist quasi ein Vektordatenbank als Quelle von reellen Informationen und Echtzeitinformationen zu benutzen. Man kann quasi die eigenen Businessbestand im Unternehmen oder sonst wo irgendwie so einen abgeschlossenen Datensatz da vektorisieren an die diesen Zusammenhang an Generative AI Part mit das sind jetzt eigene Frameworks, die ziemlich populär sind, wie LangChain und Llama Index und sehr viele anschließen. Und dann, anstatt falsche Antworten zu liefern, kann auf diese Wissensbestände zugegriffen werden und basieren die Antworten auf den Daten aus dieser Datenbank.
Sehr spannend, wie man das Problem beheben kann, auch die Halluzinationen. Ich denke mal, das ist ein starkes Thema oder der Hauptkritikpunkt noch bei den LMMs und dass da gute Ansätze gibt und dass ihr auch eine super Lösung habt, die auch skalieren kann. Kommen wir vielleicht nochmal weiter. Ein spannender Punkt ist auch, ihr habt Unternehmen gegründet, allerdings habt ihr euren Code, den Source Code Open Source gestellt. Also man kann Quadrant runterladen und Open Source einsetzen. Was ist da der Hintergrund dazu oder was ist die Motivation, vielleicht auch wenn jetzt jemand von den Zuhörern mal ein Startup gründen möchte, vielleicht hast du da ein paar Tipps da dazu.
Ja, auf jeden Fall kann ich von vornherein sagen, nicht jedes Projekt oder nicht alle Produkte sind geeignet, Open Source zu sein und zu werden. Hat sich aber bei Datenbanken oder Suchmaschinen inzwischen ja etabliert. Es gibt nicht so viele wirklich populäre, den Entwicklern zumindest, Datenbanken, die nicht Open Source sind. Und das hat einen ganz klaren Grund. Es geht um Daten, es geht um Transparenz. Und sowohl die als Entwickler als auch quasi die Kunden wollen wissen, dass alles unter der Haube funktioniert. Das hat Vor- und Nachteile, natürlich. Wir haben sämtliche Contributor, also die dann von entweder aus einfach aus der Community kommen oder auch von unseren Kunden oder Adaptern, die irgendwas erweitern wollen und die können dann Vorschläge machen oder irgendwas fixen. Das funktioniert sehr gut. Auf der anderen Seite ist natürlich Open Source und manche denken, Open Source heißt auch for free. Ja, und es ist auch so, wenn man alles selbst macht und alles selbst aufsetzt und verwaltet, das ist auch okay so, aber es geht auch weiter, also was wir halt drauf aufsetzen, ist unser erstes kommerzielles Produkt, was wir jetzt schon am Laufen haben, ist unsere Cloud-Lösung, wo wir quasi das als Managed Service anbieten, so dass keiner sich um solche Geschichten wie Skalierung, Monitoring, Logs und so weiter kümmern muss, und Backups und alles, gibt es halt schon fertig und man spart halt sehr viele Ressourcen am Ende und Zeit, um sowas auszubauen im Hause. Aber nochmal, also nicht alle Projekte sind da geeignet, Open Source zu werden und das ist auch nicht so ganz einfach. Ja, Ja, die Strategie hier ist natürlich eine breite Masse von Entwicklern anzusprechen. Das ist quasi wie ein Freemium. Man fängt an, das auszuprobieren. Und wenn es alles gut funktioniert, entscheidet man sich dann, entweder muss man nur Open Source, also die Version, die quasi auf GitHub verfügbar ist, oder für Production nutzt man halt den Service, was ja dann.
Ich glaube, das ist auch nicht leicht, vor allem am Anfang. Ihr wart ja noch vor dem Hype, da dann ein Open Source Datenbank zu starten. Ich denke mal, das war auch bestimmt schwierig und hat Durchhaltevermögen benötigt.
Oh ja, absolut. So, das hat gedauert, bis wir Demand haben wir natürlich fast gleich gespürt, weil das war auch der Grund, vielleicht noch kurz. Also, wir haben das Ganze angefangen, als wir meinen Co-Founder im anderen Unternehmen gearbeitet haben. Und wir haben selbst diese Challenge, mit unstrukturierten Daten zu arbeiten. Und als dann die erste Version von Quadrant fertig war, wurde das veröffentlicht auf GitHub. Und wir haben wirklich innerhalb von wenigen Tagen gesehen, wie das Interesse ist an so einem Projekt. Und das war auch ausschlaggebend bei unserer Entscheidung, quasi uns nur darauf zu fokussieren.
Sehr schön. Danke für die Insights. Vielleicht auch nochmal ein paar Tipps von dir für Data Scientists oder Data Engineers zum Abschluss. Was wären so für Anfänger nochmal dein Top-Tipp oder Top-3-Tipp, was du vielleicht mitgeben würdest? Das kann jetzt technischer Natur sein oder vielleicht auch noch für einen Gründer, wenn jemand ein Startup gründet.
Ja, ich würde einfach sagen, immer Neues dazulernen. Also ich habe eine Sache gut gelernt und dabei bleibe ich, sondern immer Neues dazulernen. Also manche sagen, das ist auch der Sinn des Lebens, immer was Neues dazu zu lernen. Und ich glaube auch daran. Also ich selbst komme nicht aus Data Science und Machine Learning, überhaupt nicht. Also ich komme aus dem Software Engineering. Ich habe wirklich in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, wo wir ja unser Geschäft aufziehen und Startup weiterführen, quasi sehr vieles gelernt auf allen Seiten, angefangen von Data Science, Machine Learning, aber auch wie man die Geschäfte macht, wie man quasi Business-Sachen löst und weiterentwickelt. Und das ist, was für mich halt super wichtig ist, auch im Leben allgemein. Und ich glaube, sich immer für was Neues zu interessieren, ist das Wichtigste, egal was man macht, in welche Branche oder egal welche Rolle man ausführt, immer was Neues dazu lernen und sich quasi immer einen neuen Milestone zu setzen.
Ja, sehr wichtiger Tipp, sehe ich auch immer oder auch öfters bei den Studierenden, dass man auch selbstständig lernt, also dass man nicht nur auch Angebote bekommt, sondern auch klar selbstständig lernen will, immer am Ball ist und auch die intrinsische Motivation mitbringt, weiterzumachen.
Ganz vielleicht ein Kommentar hier. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Startups oder Ideen zu Startups, mit Projekten unterstützen, also mit Ressourcen auf so Cloud oder einfach beratend. Und das ist das Einfachste, was man machen kann als Entwickler oder Machine Learning Engineer oder was immer, also was, wenn du irgendwie was erstellst, ist das auszuprobieren. Und Open Source Bereich, man kann sehr schnell Feedback einsammeln. Wir helfen auch gerne dabei, also wenn ihr spannende Projekte habt, wo ihr denkt, das kann man auch mit Vektorsuche lösen, gerne kontaktieren und wir können gerne da Partnerschaften herstellen oder euch unterstützen.
Ja, da am besten dann direkt auf dich zugehen im LinkedIn-Profil oder auch über die Homepage von Quadrant. Wir können auch mal einen Link in den Podcast mit aufnehmen, damit es jeder findet. Sehr schön. Auch nochmal vielen Dank für deine Teilnahme im Podcast. Für die Zuhörer vielleicht auch nochmal, das ist recht spät am Abend, es ist bald 9 Uhr. Also André ist beschäftigt mit dem Startup, arbeitet noch spät abends, ist noch im Office, hat sich zum Glück nochmal Zeit genommen, um am Podcast teilzunehmen. Also nochmal vielen Dank auch dafür.
Danke auch für das Einladen und bis bald wieder.
Bis bald. Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.